Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Draußen mit Klausen. Heute bin ich an einem Ort und bei einer Person, die ich schon lange mal aufsuchen wollte, Pater Klaus Mertes, Jesuitenpater hier in Berlin. Ich habe viel von ihm gelesen und gelernt. Er war derjenige, der Anfang 2010 mit der Aufdeckung sexualisierter Gewalt gegen Schüler in seiner Schule, dem Canisius-Kolleg, wirklich eine epochale Bewegung, würde ich mal sagen, begonnen hat. Von 2000 bis 2011 war er Direktor des Jesuiten-Gymnasiums Canisius-Kolleg Berlin und von 2011 bis 2020 Direktor des Kollegs St. Blasien, nur damit man mal die Stationen weiß. Heute ist er der Superior der Jesuitenkommunität in Berlin-Charlottenburg, Witzelebenstraße, neben der sehr, sehr schönen Canisius-Kirche und Redaktionsmitglied der auch sehr lesenswerten Kulturzeitschrift Stimmen der Zeit. Ich wollte immer schon mal mit ihm sprechen. Jetzt habe ich ein Thema. Das ist nicht direkt die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Da kommen wir vielleicht noch drauf, sondern das Thema dieser neue oder vielleicht gar nicht so neue Katholizismus von rechts, den man mal so mit Erschrecken aus den USA wahrnimmt, aber vielleicht auch nicht nur dort, sondern auch bei uns. Lieber Klaus Mertes, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
Gerne.
Eine lange Einleitung, aber das musste ich vorher loswerden. Fangen wir doch mal damit an, mit meiner eigenen Überraschung oder vieler, die jetzt so im katholischen Diskurs nicht so vertraut sind. Da begegnet einem aus den USA, wo alles so ein bisschen lauter zugeht, begegnen einem zwei Namen, die zugleich Repräsentanten eines, ja, wie soll man sagen, katholischen, rechtskatholischen Interesses sind. Peter Thiel, der bekannte Investor, und J.D. Vance, der ebenfalls bekannte Vizepräsident. Hat Sie das auch überrascht oder als Kenner des Katholischen ist Ihnen das vertraut?
Nein, es hat mich überrascht, insofern als die Entwicklungen in den USA einerseits schon tiefe Wurzeln haben aus den letzten Jahrzehnten. Andererseits aber sich das verstärkt hat in den letzten Jahren dadurch, dass es eine interessante Konversionsbegegnung vom evangelikalen Protestantismus hin zum Katholizismus gibt. Das ist ja bei J.D. Vance der Fall, bei Peter Thiel auf eine andere Weise auch. Der ist ja nicht katholisch, sympathisiert aber mit dem Katholizismus. Und da kommt ein interessanter Aspekt hinzu, nämlich der, dass offensichtlich das Katholische deswegen einen besonderen Reiz hat, weil es eine riesige, große Tradition des Denkens zur Verfügung stellt und eine institutionelle Stärke, die, wenn man sie auf seiner Seite hat, eben auch Macht repräsentiert, vielleicht stärker als die nicht ganz so stark organisierte evangelikale Christenheit in den USA.
Das ist ganz lustig, weil ich kenne dieses, ich nenne es immer das päpstliche Flackern bei Protestanten, die dann ganz bewusst nicht katholisch sind, aber heimlich hinüberlunsen und denken, in der katholischen Kirche, da ist eben die Macht und die Pracht und der Papst und das ist die Autorität noch im vollen Gange. Stimmt natürlich so nicht, ja. Aber es löst was aus. Ich würde gerne, bevor wir dann nochmal auf die Topfiguren hinkommen, auf etwas anderes zu sprechen kommen, dass das jetzt ja nicht nur so eine Spitzenbewegung ist, sondern das findet man offenkundig in den USA, aber nicht nur dort, Frankreich wird das auch berichtet, bei einer ganzen Reihe von jungen Männern vor allen Dingen. Und da habe ich bin drauf gestoßen, weil ich im vergangenen Mai von Mark Liller, einem großen amerikanischen Politikwissenschaftler, einen Aufsatz gelesen habe über diese katholischen Postliberalen. Ja. Und ich lese Ihnen mal ein paar Zitate vor und dann sagen Sie mal, was Sie davon halten. Also Liller oder Leila, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, ich glaube Liller, schreibt, dass er diese Studenten kennt, also intelligente, intellektuelle junge Männer. Ich habe solche Studenten und mag sie gerne. Die meisten suchen ernsthaft nach Sinn und Orientierung und finden sie in dieser intellektuell-katholischen Gemeinschaft. Da gibt es diese romantische Begeisterung für die katholische Tradition und ihr intellektuelles Erbe, also auch ein Interesse an Theologie. Und natürlich auch die Struktur, die kirchliche und aber auch spirituelle Tiefe. Und diese postliberalen, jungen, neokatholischen Männer haben in einigen Punkten auch recht. Es gibt eine Unzufriedenheit in den modernen westlichen Gesellschaften. Sinnlehre, Bindungslosigkeit, also überhaupt dieses ganze Orientierungslose herumschweifen, und da finden wir einen Ansatzpunkt in einem katholischen. Können Sie mit dieser Beschreibung dieser Gruppe etwas anfangen?
Ja, damit kann ich sehr, sehr viel anfangen. Also ich spreche übrigens bei dieser Gruppe lieber von Neopianern als von Neokatholiken, weil das oft zu tun hat auch etwas mit der Faszination für die alte Messe. Ich selbst habe als Jugendlicher die alte, also Messe, die Tridentinische Messe noch bedient als Messdiener und habe diesen Wechsel erlebt in der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils und erinnere mich, dass ich das als Kind auch als Verlust erlebt habe.
Was haben Sie da als Verlust erlebt? Man denkt ja immer als Protestant, da ist da vorne ein Priester und sagt unverständliche Dinge.
Ja, genau
Dinge,
das, was die, was eben neopianische Kreise erleben, nämlich die Beheimatung in der in einer mystischen Atmosphäre, die Genauigkeit der Riten, das Erlernen von Bewegungen, die Nähe zum Priester und zum Geheimnis, das Flüstern des hoc est enim corpus meum, das dann zum Hocus Pocus, ja, sozusagen stilisiert worden ist im Mittelalter und so. Also diese Atmosphäre. Dann kommt es hinzu, ich komme aus einem Elternhaus. Mein Vater war im Krieg und ich weiß, dass er, wenn er, er war in Kriegsgefangenschaft und auch in der Kriegsgefangenschaft auch schon davor, jeden Morgen, wenn er aufgewacht ist, hat er zuerst einmal auf Lateinisch die Liturgie in seinem Herzen bewegt. Und die alte Liturgie beginnt ja mit Introibo ad altarem Dei, also ich trete ein vor den Altar Gottes, ad Deum qui laetificat juventutem meam, also zu Gott, der meine Jugend erfreut oder mich von Jugend an erfreut, dieses wunderbare Psalmwort. Und als ich dann zum ersten Mal, die uns erklärt wurde, wie die neue Liturgie es geht, dann war ein Punkt erreicht, wo mein Vater und meine Eltern beide eigentlich beide begeisterte Unterstützer der Europabewegung ist, auch begeisterte Guardini-Leser, eigentlich auch durchaus für die Liturgiereform votiert hatten. In dem Moment, wo das kam, haben die eben geweint. Da habe ich auch wirklich mit meinen Eltern zusammen diese Trauer empfunden und haben dann allerdings diesen Wechsel auch vollzogen, weil er ihnen intellektuell einleuchtend war.
Also als Programm, als Kirchenprogramm. Also,
ja, zum Beispiel, ganz wichtig, dass überhaupt mal das Evangelium wieder in seiner ganzen Breite vorgelesen wird, dass die alttestamentlichen Texte also wieder zu Ehren kommen, dass der Gedanke des Mahls sozusagen neben den Gedanken des Opfers gestellt wird, dass die Beteiligung, die aktive Beteiligung der Gläubigen am Gottesdienst wieder stärker wird. Das waren ja alles Anliegen, die man intellektuell mittrug, aber in dem Moment, wo die gewohnte Form weg war, eben auch das mit Heimatverlust verbunden war. Und das kann ich nachvollziehen. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass es eine Phase gegeben hat in den 70er, 80er Jahren, wo das in der katholischen Kirche, die Kirchenreform in gewisser Weise aus dem Ruder ging. Ich glaube, hier kann man auch sagen, ist so dann der Punkt, an dem 1968 Ratzinger eben auch den Schock hatte. Das läuft das geht ins falsche Ruder. Ich nehme mal ein Beispiel, also ein Liturgiewissenschaftler, der sich dann darüber lustig machte, dass man zu Beginn eines Gottesdienstes früher zuerst mal mit einer Klobürste nass gemacht worden war. Dahinter steht, dass in einem Sonntagsgottesdienst, wenn dir der Priester reinkam, er ist erst einmal eben Weihwasser, ja, während er reinging, nach rechts und links gestreut hat. Und so dieses Verächtlichmachen der alten Liturgie. Das hat dann auch viele wieder gekränkt und dann gingen die Formen auch verloren. Dann wurde der Priester plötzlich mehr und mehr der Aufklärer vorne.
Der Lehrer?
Der Lehrer.
Oder der Fernsehmoderator.
Ja, der Moderator, genau. Und in gewisser Weise wurde die, kann man sagen, wurde die Priesterzentrierung verstärkt. Und man konnte sich nicht mehr auf die Form verlassen, der Priester diente, sondern der hatte ja gar keine Zeit zu predigen, hat höchstens also am Ende des Gottesdienstes nochmal gepredigt, da konnte man ja noch rausgehen, wenn es einem nicht gefiel. Aber jetzt sah man plötzlich da und war gezwungen, sich Predigten anzuhören, die man nicht hören wollte. Und zwar deswegen, weil auch wirklich viele Leute viel Unsinn gesprochen haben.
Der Ritus gibt natürlich Halt und entlastet auch den persönlichen Einfällen und der Tagesform eines Priesters.
Ja, und das sind alles Dinge, die wo ich den Verlust kenne und auch erlebt habe und wo dann in der katholischen Kirche im Laufe der Jahre dann natürlich auch wieder neu ein Zugang gefunden werden musste zu einer verlässlichen Form. Und sofern das vermisst wird, zieht die alte Form eben an. Und ich sage deswegen Neopianer, weil ja die alte Messe in der Zeit der pianischen Päpste, also der Pius genannten Päpste, kommt, während was ich schwer verstehe, das ist, warum junge Männer, die das alles nicht erlebt haben, und warum die das jetzt dahin zurückkehren, ohne die Verlustgeschichte verarbeitet zu haben. Denen sage ich dann immer, ja, ich verstehe das, ich habe das ja selbst erlebt, aber ich habe jetzt den Wechsel vollzogen und ich hoppe nicht zwischen unterschiedlichen Liturgien.
Ja. Na, das Interessante ist ja, wenn wir nochmal zurückkehren zu den US-amerikanischen Neopianern, die eben jetzt nicht aus einer gut katholischen Familiengeschichte herstammen und dann zurück wollen, sondern die kommen entweder aus dem ganz säkularen, sie kommen aus dem jüdischen oder sie kommen aus dem evangelikalen. Vielleicht stört sie auch beim evangelikalen diese Anpassung an die Veranstaltungsformate sozusagen des Unterhaltungskapitalismus, nicht? Also Fernsehshow und Worship, und da sehen sie etwas, was nochmal mit einer anderen Genauigkeit und Präzision und theologischen Überlegung geschaffen worden ist. Das kann ich für eine bestimmte Phase des jungen, es sind, glaube ich, viele Männer, junge Männer, auch irgendwie selber noch nachvollziehen, wenn ich mich an meine Jugend erinnere. Zugleich verbindet es sich ja aber auch mit einer bestimmten politischen Geschichte. Und da wird es problematisch. Deshalb nochmal zwei Dinge von dem Lillard. Die wahre Quelle dieser Neopiane, wie sie nennt er eben auch so eine Form von Einsamkeit und Enttäuschung über sozusagen die Fortschrittsversprechen der Moderne. Und dann ist es viel einfacher, schreibt er, sich von historischen Mächten verzaubern zu lassen und sich einer parteipolitischen Sekte anzuschließen, die Erlösung von der Gegenwart verspricht, als sich damit abzufinden, dass man nie vollständig mit dem Leben versöhnt sein kann. Und dann sagt er was Schönes. Wenn ich gläubig wäre und berufen wäre, Ihnen eine Predigt zu halten, was ich nicht bin, würde ich Ihnen sagen, dass Sie weiterhin gemeinsam Ihren Verstand und Ihre Seelen kultivieren sollten, Washington aber den Cäsaren dieser Welt überlassen sollten. Können Sie damit was anfangen? Weil diese Faszination für den alten Ritus und diese Frömmigkeit und diese theologische Kultur sich dann eben doch bei einigen verknüpft mit so einem apokalyptisch-politisch-sektierischen Ansatz, wo es dann gefährlich wird.
Ja, genau, also da gibt es mehrere Dinge, die zusammenkommen. Der Peter Thiel sagt ja, ihn fasziniert am katholischen, er ist fasziniert vom Katholizismus, aber weniger von dem Katholizismus der Mutter Teresa, sondern mehr der Katholizismus von Kaiser Konstantin. So, und da sind wir beim christlichen Staat, bei den Cäsaren.
Mhm, genau, bei den Cäsaren.
Ja, das ist meine Assoziation, ist bei den Cäsaren. Genau. Das heißt, es gibt hier schon eine Vorstellung von einem christlichen Staat. Und das ist auch antidemokratisch. zu
autoritär.
Autoritär, genau. Das hat ja nun tiefe Wurzeln in der Geschichte der Kirche, und zwar nicht erst der letzten 2-3 Jahrhunderte, sondern die ganze Frage des Verhältnisses von Kirche und Staat spielt damit rein. Dann gibt es ein zweites Element, das sehr stark ist, nämlich wie soll ich das sagen? Das ist also zum Beispiel es gibt da dieses schöne oder interessante Buch von dem Patrick Deneen.
Da kommen wir
nochmal drauf. Ja. Der hat ja eben auch genau diese These, dass der liberale Staat macht die Mittelgrößen kaputt. Es gibt das Individuum, den Staat, aber diese gesellschaftlichen Größen wie Familie, Verein, Dorf und dann eben auch Gemeinde, die sind im modernen Staatsverständnis überhaupt gar nicht mehr im Blick, spielen keine Rolle, und die ist aber, das ist die Größe, die wirklich im Grunde genommen Heimat und Beheimatung bietet. Und ich glaube, da kommt etwas mit rein. Und es gibt noch was Drittes. Ich habe dieses Buch gelesen von dem Tobias Haberl, Unter Heiden. Vielleicht haben Sie es ja auch schon.
Ja, ein Redakteur von der Süddeutschen Zeitung, genau, ja. Der seine Redaktion immer damit, glaube ich, aufregt,
ja,
dass er positiv über sein Christsein
schreibt. Ja, ja, genau.
Aber sehr klug.
Ja, sehr, 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 sehr klug. Das ist eben so ein klassischer von diesen jungen Männern, würde ich mal sagen. Der kommt eben auch, wie er beschreibt, er ja ausführlich aus einer gut katholischen Familie und so. Ganz interessant ist, finde ich, der Stelle, wo der Bruch ist. Der Bruch ist ganz einfach der, dass er sagt, natürlich lebe ich nicht so, wie sich der Vatikan das vorstellt, was die moralischen Gesetze vor allem in Bezug auf Sexualität betreffen, klar, aber dann kann ich Gott um Vergebung bitten, und es ist klar, ihm kommt es auf das Gefühl des Mystischen an. Und das ist sozusagen von der persönlichen Lebensführung getrennt.
Dann kommen wir nochmal, Sie haben ja drei Momente aufgemacht. Das eine ist eben dieses mystische Erleben, die Frömmigkeit, die Spiritualität des Ritus. Das erste war dieses autoritäre Staatsverständnis, da kommen wir gleich mal drauf. Ich gehe gleich mal auf den Patrick Deneen. Der hat ein berühmtes Buch geschrieben, in den USA viel diskutiert, Why Liberalism Failed. Und da macht er eben dieses Argument auf, dass man ja erstmal ernst nehmen muss.
Ja.
Klassisch, man kann es auch klassisch liberal, nicht konservativ beschreiben, dass man sagt, es gibt den Staat, es gibt das Individuum und dazwischen gibt es aber einen gesellschaftlichen Raum.
Ja.
Und dieser gesellschaftliche Raum, der wird nicht vom Staat und wird auch nicht von der Wirtschaft bestimmt, sondern da gibt es, heißt das in der klassischen Soziologie, intermediäre Strukturen, kein schönes Wort, aber das sind eben sozusagen kleine, überschaubare soziale Gebilde, die Beheimatung ermöglichen. Da lernen Menschen, sich einzubringen ins Gemeinwesen, da lernen sie Demokratie, Kompromisse schließen, mal gewinnen, mal verlieren, mit anderen Menschen was gemeinsam machen, sich verorten. Und man kann natürlich, und das mag in den USA noch stärker fortgeschritten sein, dass eine bestimmte Form von Staatlichkeit und Wirtschaftsordnung dazu führt, dass die einfach funktionslos werden. Und dann hat man da den Staat und dann hat man da irgendwie isolierte Einzelpersonen, die eigentlich nur noch als Konsumenten oder Untertanen in den Blick kommen. Also man könnte jetzt dieses Argument, dass diese Zwischengrößen, Kirchengemeinde, Sportverein, was weiß ich, was man da einfallen könnte, dass die wegfallen, dass die bedroht sind, könnte man ja auch liberal ausführen. Macht der Deneen aber nicht.
Ja, weil er sagt, dass den Individuen im liberalen Staat, die sind ja nicht nur Konsumenten, sondern die haben Rechtsansprüche. Und die Rechtsansprüche, die sie haben, werden immer stärker. Und der Staat bläht sich auf, um die Rechtsansprüche von Individuen, die sich dann oft gegen die Ordnungen im intermediären Bereich richten, Stichwort Familie, eben dann plötzlich dann der Staat im Namen von Rechten von Minderheiten und Individuen plötzlich eine Rechtsordnung erschafft, die sich gegen die gewachsenen Strukturen eben wie Familie etc. pp. Wenden. Und da gibt es dann ein Bündnis zwischen Staat und einer eben individualistisch geprägten Kultur, die sich zugespitzt hat in der LGBTQ-Bewegung und in dieser Woken-Szene. Und das ist das Bündnis. Und das geht gegen die intermediären Strukturen, die ihre eigenen Gesetzlichkeiten haben, ihre eigenen Strukturen und die diese eben jetzt auch nicht in Frage gestellt sein möchten. Es gibt einen, Sie haben noch einen weiteren sehr wichtigen Punkt genannt, an der sich sozusagen hier die rechte Rhetorik mit der linken verbindet. Das Ganze hat auch einen massiv antikapitalistischen Zug, gerade bei Patrick Deneen, weil eben auch der Kapitalismus das Individuum als Konsumenten sieht und die Befreiung des Marktes von Regulierungen genau eben das bewirkt, nämlich dass das Individuum gestärkt wird mit seinen egoistischen Bedürfnissen und Ansprüchen und dann dazu nochmal eine Rechtskultur, in der Minderheiten sich immer mehr Rechte erkämpfen, die der Staat garantiert und dann entsteht, das schwächt die intermediäre Ebene. Und ich finde das ein sehr ernstzunehmendes Argument.
Genau, ich will aber sagen, ja, einerseits kann ich, also man muss ja immer Argumente ernst nehmen.
Ja, klar.
Zugleich würde ich auch hieran gerne das Demagogische deutlich machen.
Klar,
eine Assoziation, ich habe jetzt gerade mich beschäftigt mit dem Entwurf eines Regierungsprogramms der AfD für das Bundesland Sachsen-Anhalt, wo Ende im Herbst Landtagswahlen sind. Und dort findet sich dieselbe Argumentationsstruktur. Klar. Und das eine ist, wir sagen, wir werden zu wenig Leute in Sachsen-Anhalt, zu wenig Menschen, wir müssen die Familie stärken. Da würde ich erstmal sagen, kann ich gut nachvollziehen, warum eigentlich nicht? Klar, ein Staat braucht mehr Kinder und Familien müssen sind auch ein schützenswertes Gut, alles in Ordnung. Demagogisch wird es an dem Punkt, wo dieses Familienbild hochgehalten wird gegen alle wirkliche Anfechtung, dadurch, dass man einen omnipotenten Gegner aufbaut, nämlich eine allmächtige Regenbogenkoalition, die eben jetzt nicht einfach nur dafür da ist, Minderheitenrechte zu schützen und zu stärken, dass homosexuelle Menschen nicht mehr diskriminiert werden, gut liberal, sondern die eben, und das ist das Demagogische, eben dadurch, dass sie junge Menschen, Kinder zu Homosexualität und Transgender-Geschlechtsumwandlung verführen will, sozusagen diese Familie zerstört. Ja, also es gibt das positive Bild, Familie, kann ich gut nachvollziehen, lebe auch in einer Familie. Und zugleich kann man das aber nur aufrechterhalten, indem man so ein Feindbild, ein Popanz aufbaut. Und da wird dann eben das Woke, was ja im Grunde auch eine Form von intermediären Strukturen ist, fügen sich Menschen zusammen und haben ein gemeinsames Anliegen, ist ja erstmal grundliberal, wird sozusagen zu einem apokalyptischen Gegner hochstilisiert.
Ja.
Das ist doch dann eigentlich da, wo es ins Demagogische kippt.
Ja, und Sie haben ja das schöne Wort Apokalypse ist hier gebracht, da hängt das, da kommt das Apokalyptische rein. Der Titel des berühmten Buches von Patrick Deneen lautet ja eben, wie Sie gesagt haben, Why Liberalism Fails. Geht gegen den Liberalismus. Damit ist ja nicht FDP gemeint, sondern damit ist eben der klassische Liberalismus gemeint und der ist immer universalistisch. So, das ist ja der entscheidende Punkt. Also der plädiert für allgemeine Menschenrechte.
Und alle Menschen.
Ja, und selbstverständlich haben auch Minderheiten Menschenrechte, die von der Allgemeinheit zu respektieren sind.
Von der Mehrheit.
Ja, von der Mehrheit, ja,
genau.
Klar, genau. Das sind die. Und das, was jetzt heute aus der rechten Szene kommt, hat dann ja eben doch tiefe Wurzeln in der gesamten Aufklärungsgeschichte, nämlich das identitäre Denken. Das sagt vereinfacht, wir haben unsere Identität, ihr habt eure Identität. Solange wir voneinander Distanz halten, ist es ja gut, dann stören wir einander nicht. Dann könnt ihr in Saudi-Arabien eure Frauen unterdrücken, ist unser Problem. Ich kriege erstens ein Problem, wenn ihr zu uns kommt und bei uns Frauen unterdrückt. Zweitens, wenn der liberale Staat auch noch kommt und sagt, dass ihr, die ihr aus einer anderen Identität kommt, bei uns Rechte habt. Deswegen ist der eigentliche Gegner des rechtspopulistischen, des rechtsextremen Denkens oder des identitären Denkens, ist eben der Liberalismus als eine Auffassung vom Menschen als Träger allgemeiner Rechte, und zwar aller, der sich dann identitäre oder über Identität definierende Gruppen im intermediären Bereich nochmal unterordnen müssen. Das kann man ja schon sehen, zum Beispiel im Verhältnis zum zu dem, was Leute wie Carl Schmitt und Ähnliches gesagt haben zu den Nürnberger Prozessen. Ja, das war eben, dass es plötzlich also die deutsche Politik einem allgemeinen Menschenrechtsurteil unterworfen wurde, hat er verstanden, eben als kulturelle und moralische Kriegserklärung mit Vernichtungsabsicht gegenüber der deutschen Identität. Es geht gegen den Universalismus. Das ist der entscheidende Punkt. Und das Woke und das LGBTQ-Thema und so ist im Grunde genommen nur ein weiterer Repräsentant dessen, was im Grunde genommen angegriffen wird, nämlich der Liberalismus.
Genau,
dass Minderheiten Grundrechte haben, die auch von den Mehrheiten zu achten sind.
Ja, das fand ich eben besonders interessant, als ich mich, hat eine lange Tradition auch eben in der neuen Rechten, auch in protestantischer Einfärbung. Also wir könnten das ganze Gespräch nochmal evangelisch führen, wir fokussieren uns jetzt mal auf diesen konfessionellen Bereich. Also dass der eigentliche Gegner der neuen Rechten, und zwar seit vielen, vielen Jahrzehnten, wenn nicht seit anderthalb Jahrhunderten, darin besteht, dass der eigentliche Gegner Liberalität ist, und das heißt im Grunde das Grundgesetz vor. Ja. Dagegen kann man aber schlecht polemisieren, deshalb nutzt man sozusagen da propagandistisch das Feindbild dieser verrückten, keine Ahnung, LGBT-Leute, damit weckt man Klischees auf, gegen die man polemisieren kann. Es geht aber gar nicht im Grunde gegen jetzt woke Exzesse oder sowas, sondern es geht im Grunde gegen allgemeine Menschenrechte. Jetzt kann man sagen, das ist antiliberal. Man könnte aber auch sagen, das ist eigentlich antikatholisch. Also nicht, dass die katholische Kirche jetzt immer von der ganzen Tradition so fortschrittlich gewesen wäre, aber universalistisch ist der Katholizismus, also das Christentum überhaupt und natürlich die katholische Kirche als Weltkirche noch mal viel mehr als die evangelische.
Das ist ja auch für mich die Faszination des Katholischen. Das Christentum ist die Kirche jetzt nicht konfessionell verstanden, sondern das Konzept Kirche, wie es pfingstlich und bei Paulus dargestellt wird, ist ja das Konzept einer sichtbaren Gemeinschaft, in der es weder Juden noch Griechen, weder männlich noch weiblich, weder Herr noch Knechte gibt, sondern wir alle eins sind in Christus, und damit ist ja gemeint in der Kirche, also in der Gemeinschaft, im Leib Christi. Und das bedeutet, dass kulturelle, nationale und andere Unterschiede nicht relevant sind für das Leben in der Gemeinschaft, sondern dass wir eine Kultur, begegnende und übergreifende Gemeinschaft, indem wir uns gemeinsam dem Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe unterwerfen, bilden. Und zwar nicht staatlich. Diese ganze Auseinandersetzung ist ja dann geführt worden zwischen der konstantinischen Reichstheologie, die immer sagte, im römischen Staat ist jetzt das Reich Gottes verwirklicht, und dann der große Antikonstantiner, nämlich Augustinus, für den eben ganz klar ist, dass die Kirche eben nicht Staat ist, dass das genau unterschieden werden muss.
Zwei Reiche gibt es.
Zwei Reiche, die natürlich in der Realität sich immer wieder vermischen, aber die doch streng auseinandergehalten werden müssen. Das Projekt der Kirche im ursprünglich katholischen Sinne, also über den ganzen Erdkreis verbreiteten Sinne, da geht es darum, dass Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen auf Augenhöhe zusammenkommen in einer Gemeinschaft. Und insofern ist es tatsächlich ein Ferment für die Einheit der Menschheit. So versteht sich Kirche. Das Problem, das entsteht in dem Moment, wo Kirche anfängt, sich national zu definieren. Nehmen wir mal das Beispiel Polen. Wenn die Kirche in Polen über Jahrzehnte hinweg der Anker nationaler Identität gegen Unterdrückung war, dann ist natürlich die Versuchung sehr groß, das Polnische und das Katholische oder das Christliche so zu amalgamieren, dass man nicht mehr den universalistischen Aspekt sieht, sondern den identitären Aspekt. Das wäre die eine sozusagen die katholische Versuchung, die mit der mit dem Eingehen und Inkulturieren in die Geschichte von Völkern hineingeht. Ein anderes Beispiel, wo wir es ja heute haben, wenn man nach Rom geht und in dem heutigen synodalen Prozess, der stattfindet, da kommen dann also westlich geprägte katholische Theologen und dann die aus Indien und Afrika, und zwar die haben völlig unterschiedliche Themen kulturbedingt. Und dann ist ja die Versuchung immer zu sagen, ihr macht in Afrika euer Zeug, ihr macht in Indien euer Zeug und wir in Europa unsere Sachen und dann stören wir uns nicht mehr. Und
funktioniert aber nicht.
Das geht eben auch nicht, weil die Menschheit, weil ja das Konzept oder die Hoffnung, die mit Kirche verbunden ist, ja genau die Hoffnung ist, dass es doch möglich ist, unter dem Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe zu einer real gelebten Einheit zu finden und nicht nur zu einem abstrakten Nicken, wenn man etwas von Werten spricht.
Na, ich finde das besonders deshalb interessant, also weil ich natürlich aus meiner protestantischen Perspektive diese Verbindung des evangelisch-christlichen mit dem Nationalen aus der ganzen deutschen Geschichte natürlich vor Augen habe.
Genau, das habe ich bewusst jetzt nicht erwähnt.
Ja, das ist ja so, das ist ja das Hauptproblem.
Ja, klar.
Das ist für den deutschen Katholizismus, oder wir haben jetzt auch eine Reihe von Zuhörerinnen und Hörern aus der Schweiz, ja, so nicht der Fall. Gerade in Deutschland bei den Katholischen nicht, weil sie immer die Minderheiten waren und Bismarck und Wilhelm haben immer gesagt, gehören so halb dazu die Katholiken.
Genau.
Das ist anders in Polen, das ist anders in Irland, das ist nochmal anders in Spanien, Frankreich, in vielen, vielen Ländern. Und da sind es eben jetzt nicht nur unterschiedliche kulturelle Bedingungen, dass man in Afrika anders katholisch ist als in Indien oder Malaysia oder eben hier, sondern dass es gerade in den unterschiedlichen europäischen Ländern jeweils ganz eigene katholische Nationalismen gibt. Die hatten manchmal was mit Befreiung zu tun oder mit Selbstbehauptung. Irland gegen die Briten,
ja,
Polen gegen die Sowjets. Hatte manchmal was Faschistoides, muss man sagen.
Ja, Slowakei.
Genau, Slowakei, Kroatien. Aber in den USA ist es ja das Seltsame, dass da im Grunde die Katholiken eine vergleichbare Rolle hatten wie in Deutschland, nämlich eine konfessionelle Minderheit, traditionell weniger geachtet, weniger dominant, nicht so wie die weißen Angelsachsen-Protestanten, sondern eher unterdrückt. Und jetzt kippt das aber, das gibt, weiß ich noch nicht, aber es gibt so eine Tendenz, einen US-amerikanischen christlichen Nationalismus auf katholisch zu basteln. Das ist ja doch eigentlich ganz schön seltsam.
Ja, und das ist auch tatsächlich etwas Neues. John Allen, der große amerikanische Berichterstatter über die katholische Kirche, der hat ja ein Buch geschrieben und den Katholizismus, wie er unter Johannes Paul II. Gewachsen ist, einen evangelikalen Katholizismus genannt.
Bedeutet?
Das bedeutet, dass Elemente evangelikaler, pfingstlicher Frömmigkeit stärker in den Fokus der katholischen Kirche gekommen sind. Das ist ja eine ganz seltsame Geschichte. Auf der einen Seite haben wir da diesen neopianischen, an der alten Liturgie sich orientierenden Katholizismus. Auf der anderen Seite haben wir die neuen geistlichen Bewegungen, die von ihrem äußeren Erscheinungsbild her schwer zu unterscheiden sind von evangelikalen Gruppen. Also die große Begeisterungen auf den, zum Beispiel den Weltjugendtagen und so, wo gefeiert wird und getanzt wird. Und da ist da kommt ja was ganz anderes hinzu, was ja ganz weit weg ist von der tridentinischen Liturgie und der Atmosphäre, die dort ist. So, und Johannes Paul II. Hat das sehr stark gefördert, weil hier eine starke, auch für die Medien sichtbare Identifikation mit dem Katholischen war, über die Fahnen, die da geschwungen werden,
junge Leute,
die singen und so weiter und so fort. Und es gibt eine thematische Fixierung, schreibt der Allen, die weist ja auch schön nach, auf zwei Schlüsselthemen. Das eine Thema ist die Abtreibung, das andere Thema ist die Homosexualität. Das sind die beiden Schlüsselthemen, an denen sich sozusagen der evangelikale Katholizismus abgrenzt von der liberalen Moderne.
Warum ist das eigentlich?
Ja, das ist ganz interessant. Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, in dem Moment, wo man homosexuelle Liebe anerkennt, stürzt das gesamte Lehrgebäude der kirchlichen Sexualmoral zusammen. weil der Naturbegriff, so wie er vorausgesetzt ist in der katholischen Sexualmoral, durch nochmal verstärkt durch die Enzyklika Humanae Vitae 1968, eben sagt, dass nur ein solcher Geschlechtsverkehr ethisch richtig ist, wenn er für die Zeugung offen ist.
Genau.
So, das ist so
perspektivisch
ja,
auch vorhanden.
Das ist der Schlüsselpunkt, an dem sich die ganze kirchliche Sexualmoral und damit auch ein großer Teil der Anthropologie, Mann, Frau und so weiter und so fort, festmacht. Und wenn man die homosexuelle Liebe anerkennt, ist das Fundament weg. Also insofern geht's um ein Schlüsselthema.
Es ist eben jetzt nicht nur, dass man gegen woke, schwule, lesbische hetzt, weil das immer gut funktioniert in der Masse, sondern es ist tatsächlich systematisch, prinzipiell ein Hauptpunkt.
Genau, ein Hauptpunkt. Und dasselbe gilt für die Abtreibung auf eine ganz andere Weise, nämlich die Frage, wann beginnt personales Leben als Träger von unveräußerlichen Menschenrechten. Und da ist eine Setzung gegeben. Das lässt sich ja sozusagen empirisch nicht nachweisen. Aber
ein gradueller Prozess.
Ja, oder man kann sagen, gradueller Prozess und so. Die katholische Position, hier muss ich sagen, der ich zustimme, besteht darin zu sagen, nein, es ist kein gradueller Prozess, sondern es ist von Anfang an ein Rechtssubjekt.
Ja.
Und zwar von Grundrechten. Wir hatten ja jetzt
keine Person im Vollsinne, aber
je nachdem, wie man Person definiert. Das, okay. Dann kommen die ganzen Definitionsfragen und so, aber wir hatten es ja, bei Brosius Gersdorf hatten wir es wieder, die Thematik. Und dahinter steht natürlich ein Rechtsverständnis, das auch das positivrechtliche gründet nochmal in einer naturrechtlichen Festlegung, die sozusagen vor dem positiven Recht vorgelagert ist. Deswegen also aus katholischem Ohren sozusagen diese Verquickung von Artikel 1 und Artikel 2 im Grundgesetz, wie sie jetzt in der kürzlichen Debatte wieder gelaufen ist, nicht geht. Es ist, weil das Recht seinerseits wiederum basiert auf einer vorrechtlichen Grundentscheidung. Und das ist die Position des Katholischen. Und deswegen hängt an der Abtreibungsfrage letztlich dann auch wieder eine Menschenbildfrage.
Aber das ist ja noch nicht evangelikal. Wo trifft sich hier das Katholische? Das ist ja eine lange Position, oft diskutiert, ist ja auch eine legitime Position. Wo trifft sie sich mit diesem evangelikalen Kampagnenhaften?
Ja, also genau an der Stelle, weil hier inhaltliche Übereinstimmungen sind.
Okay. Das ist interessant, weil ich finde das jetzt erst einmal interessant. Ich hatte immer so den Blick darauf, dass natürlich beide Themen, Abtreibung und Homosexualität, kampagnenfähig sind für einen bestimmten Bereich der Bevölkerung, auch eine Gegenbeschämung auslösen, nicht? Also die Linken beschämen die Rechten dadurch, dass sie an Rassismus und Sklaverei und so erinnern. Und jetzt kann aber sozusagen auch eine Gegenbeschämung stattfinden, die ist sehr massenwirksam, nämlich ihr seid die Kindermörder und ihr sozusagen zerstört das Mann-Frau-Bild. Interessanterweise ist ja aber auch das eine oder andere Kampagnenthema in diesem Feld aber auch dahingegangen. Also der Kampf der katholischen Kirche gegen Verhütungsmittel wird, glaube ich, nicht mehr geführt. Das war aber mal ein heftiges Ding.
Ja, das war ein heftiges Ding.
Das gibt's nicht mehr.
Das war ein heftiges Ding. Es gibt ja auch wiederum, auch unter jungen Leuten interessanterweise, wieder auch eine Hinwendung zu Bewegungen, die dann auch von jungen Klerikern gefördert werden, in der Jugendarbeit junge Leute auf solchen Events dann anzuleiten, Keuschheitsgelübde vor der Ehe abzulegen. Gibt's ja ganze Events zu dem Thema. Auch das gibt es evangelikal. Deswegen finde ich ja so einen Typen wie den Tobias Haberl so interessant, der, was seine persönliche Lebensführung betrifft, das ist nicht sein Thema. die also Liturgie ist sein Thema. Und das hat ein bisschen, das ist sehr eklektisch, also den Katholizismus so zu sehen. Aber da gibt es eben da sind Zusammenhänge.
Jetzt will ich aber doch nochmal weil Ihr Name damit verbunden ist und auch ein Großteil Ihrer Lebensgeschichte, aber das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo nochmal nachgefragt werden muss. wo ein bestimmter Form von Rechts, evangelikalem Rechtskatholizismus, auch nochmal befragt werden muss auf die Frage von sexualisierter Übergriffigkeit, sexuellen Missbrauch. Denn eines könnte man ja auch sagen, man kann natürlich eine katholische Position gegen Abtreibung formulieren, völlig legitim und im demokratischen Spektrum erlaubt. Da, wo man aber so tief auch jungen Leuten gegenüber denen was erzählt oder die in gewisser Weise auch sexualethisch manipuliert, da werden schon mal ganz entscheidende Schamgrenzen überschritten. Das ist jetzt nur erstmal so in der Pastoral, aber das kann sich ja auch nochmal vertiefen und verstärken. Also deshalb würde ich nochmal Sie fragen, Ihr Blick, Ihre Erfahrung im Hinterkopf mit der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, wie schauen Sie da jetzt auf diesen Rechtskatholizismus?
Ja, verkürzt gesagt liegt das entscheidende Problem nicht bei den Tätern, sondern bei den Vertuschern. Ich nehme das Beispiel, weil es ja auch in Medien bekannt ist, und bitte die Zuhörerinnen und Zuhörer wegzuhören, wenn ich jetzt hier antriggere, der Missbrauch, dem bis zu 100 Jugendliche im Laufe von 10 Jahren am Kaniskolleg alles Jungs zum Opfer fielen in den 70er Jahren, bestand darin, dass der liberal auftretende Pfarrer die in bestimmte Leute, die dem Opferschema entsprachen, Einzelgespräche gelockt hat, ihnen dann Fotos aus dem homosexuellen und heterosexuellen pornografischen Bereich gezeigt hat, aufgefordert hat, in seiner Gegenwart zu masturbieren und dann anschließend über ihre Gefühle zu sprechen. Das Ganze nannte sich Aufklärungsunterricht.
Das ist so, das wusste ich so nicht. Das ist ja wie in der, also darüber habe ich gearbeitet, ja, dieser kirchliche, evangelische Missbrauch von links sozusagen. Ja,
genau. Ich gehe nochmal auf die Täter und wenn die selbst eine rechtskatholische Seite haben, für mich ist interessant, dass in dem Moment, wo Jugendliche sich zum Beispiel anonym gemeldet haben mit Schreiben und gesagt haben, homosexuelle Jugendliche sind schweren Pressionen ausgesetzt in unserer Jugendarbeit, niemand das gehört hat, weil das Wort Homosexualität selbst so perhorressiert war, dass man davon gar nichts wissen wollte.
Das gab es gar nicht.
Ja, das gab's gar nicht. Also die Leugnung der Existenz des Problems. Und das ist ja genau dasselbe jetzt im Umgang mit der Transsexualität und so weiter. Einfach zu behaupten, das Problem gibt's gar nicht. Oder wenn es das gibt, dann kann das eben wegtherapiert werden. Also eine Atmosphäre, in der einfach die Realität geleugnet wird, ist hochanfällig, oder ideologisch geleugnet wird, ist hochanfällig für Vertuschung. Wenn Taten passieren, selbst wenn sie im liberalen Geist passieren gegen die vorherrschende Meinung, die Tatsache, dass es diese Probleme, diese Themen gibt, leugnet. Dann gibt es aber auch das Problem im rechtskatholischen Bereich bei Tätern natürlich, dass die eigene Sexualität so stark mit der Vorstellung von Sünde behaftet ist, dass in dem Moment, wo ein sexuelles Begehren da ist, fängt ja schon in der Kindheit und der Jugend an, es unter den Verdacht des moralisch Falschen gestellt wird. Und irgendwann, und das verhindert Reifungsprozesse.
Und es gibt ja gar keine Unterscheidung mehr zwischen einer Jugendliebe oder einer Perversion.
Ja, genau.
Also es ist alles gleichermaßen.
Ja, ich sage immer, in der Nacht der katholischen Sexualmoral sind alle Katzen grau. Also ob ein One-Night-Stand oder ins Bordell gehen oder in einer tiefen Freundschaft einander sexuell sozusagen zu begegnen, da gibt es gar keinen Unterschied mehr. Es ist alles dunkel. Und das führt dazu, dass Prozesse der Reifung nicht möglich sind, weil alle Dinge, die ausgesprochen werden, sofort moralisch kriminalisiert werden. Also gibt es gar keinen Diskurs mehr darüber.
Und keine Möglichkeit, sich selbst ein eigenes Urteil zu bilden,
ja, genau.
Und das zu reifen.
Und das führt dann im Fall der Fälle eben zu den absurden Doppelleben. Oder um es nochmal auf speziell auch, finde ich, nochmal auf den Klerus hinzusagen, die härteste Homophobie im Klerus kommt von denjenigen Klerern, die ihre eigene Homosexualität verleugnen.
Kein besonders
überraschender Befund.
Also wenn man das hat man das schon mal erlebt.
Also das heißt, die Tabuisierung dieser Themen hat immer auch einen Gewaltaspekt.
Auch gegen sich selbst.
Gegen sich selbst und gegen andere. Und
gegen andere. Jetzt aber nochmal, also ich habe viel gemacht zu dem Thema Missbrauch sozusagen von links, also die Ausnutzung von vermeintlichen Aufklärungs- und Emanzipationsbewegungen, die dann eben Opfer ganz anderer Art erfordert hat. Jetzt nochmal zu diesen Rechtskatholiken, die es ja eben nicht nur in den USA gibt, sondern auch Österreich, Schweiz, Deutschland, glaube ich, nicht so viele, zu einer erwachsenen katholischen Position. Ja, natürlich auch, wird mal mitgemalt, gehört doch immer auch, dass man einerseits die Stärke und die Größe der eigenen Kirche liebt und schätzt. Mhm. Und da gehört der Ritus dazu, da gehört die Hierarchie dazu, alles ist die Tradition, auch der intellektuelle Anspruch, dass man doch aber auch zugleich um die eigenen Gefährdungen weiß. Und das hat, da kommen Themen wie Klerikalmacht, Überwältigung und so weiter alles dazu, die ja doch eine lange Tradition haben. Und jetzt, wo auch in Polen und in Irland zum Beispiel das Bündnis von Kirche und Staat locker wird, da Dinge zutage treten, die einfach katastrophal sind. Spanien kann man das auch sehen, dass man eigentlich bei jungen intellektuellen Männern und auch Frauen doch erwarten würde, dass diese Möglichkeit der Selbstkritik immer auch mitgedacht werden müsste.
Ja, ich glaube, da muss man auch nur unterscheiden. Das eine ist sozusagen aus diesen quasi vormodernen, autoritären, patriarchalen Kulturen, sozusagen was da im Untergrund sozusagen an sexualisierter Gewalt jetzt draufkommt, das ist das eine. Das andere ist die jungen intellektuellen Rechten. Mhm. Und ihr Umgang damit. Und da erlebe ich Folgendes, ohne jetzt Namen zu nennen, rechte Intellektuelle, die auch in bestimmten Feuilletons gerne sich zu solchen Themen äußern, die sagen Folgendes, ja, alles schlimm, ganz klar, aber das eigentliche Problem ist die liberale Sexualmoral, die sexuelle Revolution der 68er, davor gab es das nicht. So, wenn man sich an die kirchliche Sexualmoral halten würde, ist es okay. Zweitens, viele von denen, die so reden, leben ja selbst nicht so. So, die haben ganz liberale Vorstellungen, was sie sind. Das heißt aber, sie fühlen, sie wollen das Idealbild von Kirche aufrechterhalten für sich. Sie wollen die Kirche schützen gegen die Befleckung durch den Missbrauch. Das Wort Befleckung ist hier entscheidend. Ich nehme das berühmte Zitat von Erzbischof Genswein. Der sexuelle Missbrauch ist das 9-11 der katholischen Kirche. Das heißt, der Missbrauch fliegt als Flugzeug von außen in die reine Kirche hinein. Also es ist kein inneres, es ist kein systemisches Problem in der Kirche, sondern es ist ein von außen hineingekommenes durch die liberale Kultur oder was auch immer von bösen Tätern, moralisch verwerflichen Subjekten, die es von außen in die Kirche einbrechen und sie eben schmutzig machen. Und jetzt müssen wir die rauswerfen und die Kirche reinigen und dann ist sie wieder so, wie sie mal war, nämlich rein. Und das ist das, worum es geht. Aber man müsste sich ja mit seinem eigenen Kirchenbild auseinandersetzen, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was sind die systemischen Kontexte? Und ich sage jetzt hier bewusst Kontexte, weil die Kontexte ja keine kausalen Ursachen sind. Aber trotzdem Kontexte, die man begreifen muss, um zu verstehen, wie ja nicht nur die Tat selbst, sondern dann auch diese horrende Vertuschung, die ja anfängt mit der Unfähigkeit, das Problem überhaupt wahrzunehmen, beginnt, wie das überhaupt sein konnte und sein kann. Und da liegt das Problem. Das hat die jungen, rechten, klugen Intellektuellen, die Antimoderne, die Antiliberalen, die selbst gar nicht so leben.
Peter Thiel lebt in homosexuellen Ehe mit zwei Kindern.
Ja, und so weiter. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, also von unglaublichen Typen, die also permanent also hier die Kirche verteidigen, also gegen die linken liberalen Theologen, wie ich zum Beispiel angeblich einer sei oder so, wenn ich gucke, wie die leben. Das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist für die kein Gegensatz, weil es um das Kirchenbild geht. Und sie haben das Bild, dass der Missbrauch von außen in die Kirche eindringt. Und deswegen, meine Ohren werden immer spitz, wenn die anfangen, von der Reinheitssprache her das ganze Thema zu sehen. Und da sind wir dann wieder ganz schnell bei der Liturgie. Denn Reinheit und Unreinheit spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle bei der Liturgie. Zu Recht, wie ich finde, weil der sakrale Raum und der profane Raum auch nur zu unterscheiden sind. Und es im sakralen Raum bestimmte Regeln zu beachten sind, die man im profanen Bereich nicht zu beachten braucht.
Also, ja, ich würde gerne mal jetzt zum Schluss kommen und Ihnen, müssen wir uns jetzt nicht beeilen, aber das so die Schlusskurve einläuten, die Frage stellen, wo haben Sie denn eigene katholische Ressourcen, katholische Tradition, die dem etwas anderes entgegensetzen, nämlich einen Katholizismus, der sich jetzt nicht einfach billig liberalisiert und anpasst, der also katholisch bleibt, der zugleich aber dieser apokalyptisch-nationalistisch-aggressiven Versuchung widersteht und auch über sich selbst und den eigenen Gottesdienst und die eigene kirchliche Gestalt nochmal anders reflektieren kann. Was würden Sie denn in so ein Gespräch einbringen?
Was mich positiv am Katholizismus hält, einen Punkt habe ich ja schon genannt, die Faszination, an der ich festhalte, einer Hoffnung, die darin besteht, dass die Menschheit als Menschheit zusammenfindet in einer Einheit, die nicht staatlicher Natur ist und die trotzdem sichtbar ist. Also insofern ist mein Christentum zutiefst katholisch in diesem umfassenden Sinne geprägt und nicht in diesem, das ist nicht antiprotestantisch gemeint, sondern das ist meines Erachtens das Evangelium, das ist Paulus und diese Hoffnung, die trage ich in mir und die habe ich in mir und da werde ich auch nie von loslassen. Das ist eine. Das zweite ist, ich habe einfach das Glück gehabt, eine katholische Frömmigkeit kennenzulernen, die innig ist. Das hängt vor allem zusammen mit Gesängen.
Ach,
ich liebe die Gesänge, auch gerade so die mystischen Liebesgesänge. Und an der Stelle habe ich auch eine tiefe Verbundenheit mit Paul Gerhardt und der pietistischen Frömmigkeit, die also eine Frömmigkeit, die eben sich ganz stark auch in Gesängen ausdrückt. Ich weiß, mit welchen Gesängen auf den Lippen ich sterben möchte.
Nämlich?
O lieber Jesu, denke ich Stein, strömt Glück in meine Seele ein. Doch meine größte Freude ist, wenn du, o Jesu, bei mir bist. Kein Lied so sehr zu Herzen dringt, kein Klang, kein Ton so lieblich klingt und so weiter und so fort. Also es wäre ein Lied. Oder ich will dich lieben, meine Starke, ich will dich lieben, meine Zier, und immer während der Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herze bricht. Ich habe in der katholischen Frömmigkeit gelernt, dass ich schon als Kind von Anfang an meine Sterblichkeit mit in den Blick nehmen durfte, meine Todesstunde mit in den Blick nehmen durfte und von daher mich mit meinem ganzen Leben im Gebet vor Gott hinstellen darf. Und deswegen suche ich auch in der Liturgie die Gemeinschaft im Gesang und deswegen ist mir die Form auch wichtig. Ich ertrage Gottesdienste ganz schwer, die ständig immer neu etwas Neues erfinden müssen, sondern ich liebe die Wiederholung. Und die Wiederholung ist eine der großen Stärken der katholischen Frömmigkeit, weil sie Beheimatung ermöglicht. Und dann ist dann ein Element im Laufe der Jahre hinzugekommen, das hängt mit meinem Jesuitsein zusammen, nämlich ich glaube, dass es so etwas gibt wie die Erfahrung von Berufung.
Das müssen Sie erklären.
Ja, man bekommt, man kann es vielleicht an dem Beispiel, das Sie jetzt, weil Sie ja öffentlich genannt haben, was bedeutet es für mich, wenn drei Männer zu mir kommen, die 1980 Abitur gemacht haben, in die Schule, wo ich Rektor bin, und mir erzählen, dass sie sexuell missbraucht worden sind. Dann muss ich so, da steckt ja ein Ruf drin. Und der Ruf ist nicht identisch mit den Forderungen derer, die da zu mir kommen, sondern ich muss da ja noch unterscheiden lernen. Aber es ist ein Ruf drin. Und entweder sage ich jetzt ja dazu, ich glaube euch und übernehme die Verantwortung. Und das ist ja nicht nur etwas, was dann ein oder zwei Jahre dauert, dann ist es vorbei, sondern das prägt ja das ganze Leben. Ich muss also eine Lebensprägung annehmen, die aus einem Ruf kommt, der mir entgegenkommt. Und ich bin offen dafür, in diesen Ruf auch nochmal abzulösen von den konkreten Menschen, die mir das vortragen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich ja sonst in die Abhängigkeit, also Menschen zu Göttern mache.
Und auch diejenigen, die es ihnen sagen, überfordere.
Ja, total überfordern würden und so. Das heißt, in der jesuitischen Tradition sagt man, ist so ein wichtiger Satz, Gott suchen und finden in allen Dingen. Mhm. Ich übersetze das gerne, Gott suchen und finden in allen Ereignissen. Und in allen Ereignissen steckt ein Ruf und jeden Abend, das gehört eben zu meinen täglichen geistlichen Übungen als Jesuit, setze ich mich hin und frage so, wo habe ich denn heute einen Ruf gehört? Und der Ruf muss ja nicht immer nur ein Ruf in die Verantwortung sein, sondern kann ja ein Ruf auch sein, da habe ich ein Kompliment bekommen vom lieben Gott. Oder da ist eine große Freude gekommen, als ich diesen Moment hatte und so. Das heißt, Gott ist gegenwärtig. Es ist nicht nur eine historische Angelegenheit, Jesus.
Wenn ich das abschließen darf, wenn man sich mit rechtem Katholizismus beschäftigt, dann gibt es eigene theologische und politische und allgemeine Aspekte, die Bedenken sind. Ganz zentral aber ist auch, dass man die Quellen der eigenen Frömmigkeit nutzt und eben den Glauben nicht nur als eine politische Identitätsmaske sich aufsetzt, sondern ihn auch dadurch zu begrenzen oder auch zu gestalten lernt, indem man tatsächlich in ihm lebt.
Genau. Und deswegen heißt es, ist für mich ganz klar, die Auseinandersetzung mit dem Rechtskatholizismus führe ich aus einer inneren Katholizität heraus, die ich mir von niemandem absprechen lasse.
Lieber Klaus Nates, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.